Okay.
2. Samuel 5, Vers 17. Letztes Mal haben wir bei Vers 16 aufgehört. Das ist ja logisch. Also. Aber ich habe bei der Homepage Vers 15 geschrieben, deswegen muss ich jetzt schreiben von 5, Vers 16 bis. Lesen wir nochmal Vers 16. Elishama, Eljada und Eli Zellet. Okay, dann haben wir den Vers erklärt. So, Vers 17. Also, für die, die nicht da waren, David ist jetzt König. Nicht nur König über Juda, über einzelne Stämme, sondern über ganz Israel und Juda. So, alle seine Feinde sind tot. Der Einzige, der noch lebt vom Haus Saul, ist Jonathans Sohn, der mit den gebrochenen Beinen, also mit den kaputten Beinen, der Rollstuhl braucht, den ich damals wahrscheinlich nicht gab. So ein, genau. Und wie es nun mal so ist, wenn wir unsere geistlichen Kämpfe hinter uns haben, wenn wir vom Thron runtergehen und Jesus unser ganzes Leben hat, all unsere Wünsche, all unsere kleinen Träume und Visionen und Entscheidungen, so, ne? So und David auf dem Thron unseres Lebens ist, so wie David Zier König über alles ist. Und David ist ja ein Bild für Jesus. So ein, ist ganz klar so, wenn wir uns so hingeben so, und so ausgerichtet sind auf Gott, so dass wir demütig vor ihm sind und wir uns so demütigen, dass wir sagen, du bist jetzt der Herr und ich bin dein Diener. Tu mit mir, was du willst. So, dann kommen richtig geistliche Kämpfe. So, dann wird es richtig intensiv. So, weil wenn man ein halbherziges Leben hat mit Gott, so, ich glaube, das kennt jeder so von seinem privaten Gang, irgendwann passiert das mal. Ne? Also wahrscheinlich noch nicht. Okay. So, aber jedenfalls, da hast du nicht so viele Kämpfe. So, weil du in dem Moment dann nicht gefährlich oder interessant bist. So. Aber wenn du richtig unterwegs bist mit Gott, so, dann gibt er dir auch Aufgaben, dann wird er dich benutzen, dann bist du ein Licht und ein Zeugnis für ihn. So, und dann bist du interessant für Satan. So, lesen wir jetzt Vers 17 in Kapitel 5. Als aber die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen sie alle herauf, um David herauszufordern. Es ist nicht nur jetzt einer von diesen riesigen Städten der Philister, wir erinnern uns noch, die Philister waren eine absolute Macht damals, so die neuesten Waffentechniken, ne? So ein gut ausgebildete Kämpfer, so ein, wenn die ankamen, dann wie Sand am Meer. So ein, und so ein, jetzt kommen alle fünf Städte zusammen, so ein, in einer Horde. Das muss eine Masse von Soldaten gewesen sein, die da kommen. So ein, lesen wir weiter. Als David dies erfuhr, da war er ziemlich weise, da zog er zur Bergfeste hinab. Also David fühlt sich nicht als geistlicher Riese und sagte, na dann, ab in den Kampf, sondern David zieht sich zurück und zwar da, wo er Schutz findet. Ja, und für uns ist das genauso wichtig, so wenn ein Feind auf uns zurast und wir das merken oder hören, so ein, weißt du, ist es clever, so ein, nicht zu sagen, ja, ich schaffe das mit meiner Kraft, sondern sich zurückzuziehen bei unserer Burg, bei unserem Fels. So, das ist Gott. Weißt du? Such Schutz bei Gott so, und lass dich von ihm führen. Das ist heute ja, die Thematik. So, lesen wir weiter, Vers 18. Die Philister aber, die waren gekommen und bereiteten sich aus im Tal der Rephaita. Und David fragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Und das ist doch, mich hat es immer fasziniert, so in einer Zeit, bevor Jesus kam, so das, also bevor für die Sünden gestorben ist, bevor der Mensch direkten Bratwürde zu Gott hatte, so ein, dass David und die ganzen Propheten so einfach ein Draht, so wie wir jetzt haben mit Gott. So, die sind zu ihm gekommen, die haben ihm was gefragt und Gott hat geantwortet und dann haben sie es getan oder nicht. So, weißt du, und das zeigt mir, dass Gott nie weg war von den Menschen, so nie entfernt war, trotz der Sünde, trotz diese riesen Barriere, dass der Mensch nicht zu Gott kommen konnte. Das ist nicht wahr. Gott hat sich immer die Menschen rausgesucht, die ihn gesucht haben, die es ernst meinten, die einen lebendigen Gott wollten, und die es interessiert hat, was der lebendige Gott denkt und tut und will. Und Gott hat immer geredet. Und das sehen wir immer wieder. Der Zugang zu Gott war immer da. Und wir wissen das aus Abraham, das sehen wir im Neuen Testament beim Hebräerbrief, dass da steht, Abraham ist der Vater des Glaubens. Abraham ist nicht gerechtfertigt durch seine Taten, weil er seinen Sohn genommen hat und ihn da schlachten wollte. Oder weil er alles aufgegeben hat, seine ganze Ranch und seinen Industriepark dort und seine riesen Villa und sein Mercedes-Benz und so und in ein Land gegangen ist, das er nicht kannte, sondern weil er geglaubt hat. Das in Hebräer wissen wir, nicht seine Werke haben ihn gerecht gemacht, sondern einfach nur sein Glaube an Gott. Das war was Lebendiges. Das war was Praktisches. Und aus diesem Glauben heraus sind diese Werke entstanden. Abraham hat nie versucht, irgendwie Gott zu gefallen, sondern versucht, jemand zu sein, der er nicht ist. Abraham hat mit Gott gekämpft. Ne? Abraham war ein Sünder wie wir. Aber Abraham hat Gott vertraut. Und Vertrauen ist die Praxis von Glauben. Du kannst alles glauben, aber nicht vertrauen. Praktisch ist es dann, wenn du es leben kannst, wenn es einfach ein Teil von dir ist, ganz real. Wenn es einfach für dich natürlich ist und du nicht mehr drüber nachdenken musst. Was sagt Gott und was sagt die Bibel? Sondern wenn du es praktizierst. Und genauso war David auch ein Mann Gottes. Ein Mann, der ein Sünder war, der schwach war, der seine Fehler hatte, so wie wir, aber der Gott gesucht hat, und zwar ernsthaft. Und bei ihm, auch wenn er schwere Zeiten hatte, und auch wenn er verführt war von Frauen oder von der Welt, trotzdem sein Herz war immer da, war immer ausgerichtet auf den einen, der alles gemacht hat, Himmel und Erde. Und Gott wünscht sich das auch für seine Kinder heutzutage. Wie viel mehr haben wir Zugang zum Vater? Wir haben jederzeit den Zugang. Wir können jederzeit Gottes Stimme hören und Gottes Wirken sehen. Und wie sehr wünscht er sich, dass wir von unserem Thron absteigen und ihn sitzen lassen. Dass wir sagen, ich muss abnehmen, weil du musst zunehmen. Wie sehr wünscht er sich, dass wenn wir Probleme haben oder Fragen haben oder egal was, zu ihm kommen, zu unserem Vater und sagen, ich bitte dich, dass du mir Antwort gibst. Und ich will hier sitzen bleiben und warten, bis du mir Antwort gibst. Ich weiß aus der Praxis, Gott redet dann auch. Und ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, ich erzähle es glaube ich jedes Mal, ist egal, habe ich zu Gott gesagt, ich gehe nur mit dir, wenn du ein lebendiger Gott bist, wenn du redest. Ansonsten gehe ich aus der Gemeinde raus. Religion habe ich gekannt. Ein Glauben an alles Mögliche hatte ich auch. Ich wollte einen lebendigen Gott haben, der wirklich redet. Und er hat sich offenbart und er hat geredet seitdem. Hätte er nicht geredet, hätte ich mich nicht für ihn entschieden. Und hätte er mir nicht sein Wort erklärt, dann wäre ich nicht weiter mit ihm gegangen. Weil was nützt es mir, wenn ich nur Menschen brauche, um Gott zu verstehen oder zu Gott zu kommen? Ich habe gesagt, du musst mir zeigen, wer du bist. Ich will, dass ich von dir gelehrt werde, egal was die Menschen um mich drumherum sagen. Weil ich will einen richtigen Weg gehen und ich möchte eine Beziehung mit dir haben und nicht durch irgendjemanden. Ich brauche keinen Mittler mehr, sondern ich habe direkten Zugang. Wenn das wirklich stimmt, dann zeig es mir und mach's. Im Herbst gemacht. Der Heilige Geist ist in uns, um uns zu lehren. Und das ist super wichtig. Und wenn wir das verpassen, dann sind wir Menschen, die keinen direkten Draht zu Gott suchen, sondern die Bücher brauchen und Freunde und einen Pastor und einen Kommentar. Weißt du? Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den besten Prediger, den man sich wünschen kann. Der alles weiß. Der tiefer gucken kann als wir Menschen, weil wir einfach zu blind sind und zu blöd. Der kann uns alles erklären. Und wie sehr sehnt er sich, dass er auch diese Aufgabe, die er bekommen hat vom Vater, dass er das ausleben kann in unser Leben. Er ist der uns leitet, sagt Gott. Der Heilige Geist lehrt uns, der Heilige Geist leitet uns. Und wie sehr sehnt er sich danach, uns direkt zu sagen, was der richtige Weg ist und was dran ist. Und ich kenne es von mir, wenn ich irgendwo eine Richtung brauche, ich habe am liebsten eine direkte, klare Antwort. Ich habe am liebsten jemanden vor mir und ich weiß, Gott kann den ja benutzen und durch ihn reden. Aber wir haben den Heiligen Geist. Das, ey, wir werfen das größte Geschenk überhaupt weg, wenn wir zu Menschen gehen, um da Rat zu suchen. So, er möchte uns sagen, wo es lang geht und was der richtige Weg ist, wo der Meistersegen drin steckt. Und er ist unser Tröster, sagt die Bibel. Der Heilige Geist lehrt uns, leitet uns und er tröstet uns. Das sind seine drei Hauptaufgaben. Ja, und wie schnell renne ich zu meiner Frau oder zu irgendjemand anderes, um Trost zu suchen, ne? So, wenn ich mich einsam fühle oder verletzt oder wenn alles durcheinander ist in mir. So, hey, ich werfe die besten Worte weg, so wenn ich nicht zum Geist gehe und sage, ich suche Trost, gib du mir jetzt die richtigen Worte, weil er weiß genau, was in jeder Situation wichtig ist. Er hat genau die Worte, die wir brauchen. Und manchmal ist es nur ein Stöhnen, aber dieses Stöhnen reicht aus, um alles zu verändern. So. David war so ein Mann. David hat gesagt, Gott, du. Und das war was total Besonderes zu der Zeit. Solche Männer gab es nicht, so wie heute. So eine Männer konntest du gar nicht von der Hand zählen, weltweit. Vers 20. Und David kam nach Baal-Perazim und David schlug sie dort und sprach, der Herr hat meine Feinde von mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. So, und daher nannte man jeden Ort Baal-Perazim. Und das ist ein super cooles Bild, dieser Damm. Weißt du, so ein Damm ist stark und stärker gebaut als das Wasser. Und Wasser hat Kraft, aber nicht so viel Kraft wie der Damm normalerweise. Weißt du, und der Damm hält das Wasser auf. So. Auch wenn so ein Damm bricht, so, dann ist es nicht nur ein kleines Loch und dann fließt es weiter, sondern sobald eine kleine Stelle kaputt ist, so sprengt den Damm einfach nur weg und die ganze Gewalt des Wassers drückt durch. So, weißt du, die Philister waren wie so ein Damm, so eine Riesenmasse an Kraft und Mensch. Weißt du, und ein paar Junior, die wären nicht dagegen angekommen, vom Menschlichen her. So. Ja, ich kenne das in meinem Leben. So viele Situationen, wo ich einfach vom Menschlichen her nicht gegen ankommen wäre. Es wäre ein Versuch gewesen, wie Wasser gegen den Damm. So, du kommst nicht durch. So, aber Gott macht Pick und Puff. So, ist toll. Und David preist hier Gott so für seine Stärke. Vers 21. Und sie ließen ihre Götzen dort. Die hatten es so eilig, dass sie nur noch weggerannt sind zu Mutti. Und all ihre Götter, und damals war es halt so, die Heiden hatten alle Götter. Es war wie heute. Nur heute gibt es halt noch, naja, also die Götter teilweise anders geworden. Es gibt immer noch welche, die man sich schnitzt oder Bilder oder irgendwas. So, aber heute kommen, ist halt, ich glaube, der mächtigste Gott heute ist eher so ein, diese Designer-Religion. So, ich nehme was aus dem Buddhismus, ich nehme was aus dem Hinduismus, ich nehme was vom New Age, ich nehme was von Christentum, ich nehme was von Muslimen, so, ne? Und ich bastel mir so, mein Gott, ich lese die Bibel, das ist wichtig, das hier gefällt mir, das nehme ich. Das spricht mich zu sehr an, so das, nee, so das will ich behalten, so das ist nicht von Gott, so, ne? Und dann ist nicht mehr alles wahr von der Bibel, sondern halt nur noch ein Teil. Ich kenne viele solche Leute, so, und ich frage mich dann immer, Mann, so, also woran machen sie Gott fest? Ich meine, wer hat denn die Macht oder die Weisheit oder Tiefe zu entscheiden, so, was ist jetzt hier von Gott und was nicht? So, also das nimmt ja kein Ende und hat keinen Anfang. Und damals waren es halt Götter aus Holz und aus Gold und aus Plaste, würde ich gerade sagen. Bestimmt nicht. Schon aus Stein. So, ja. Wie armselig ist das so, dass du deinen Gott tragen musst? So, dass du für deinen Gott reden musst, weil der redet ja nicht. So, wie armselig ist es, dass man seinen Gott vergessen kann? So, also das ist echt komisch, dass Menschen eher daran glauben als an den lebendigen Gott. Und der lebendige Gott hat gesagt zu den Menschen, steht in 10 Geboten, mach dir keinen Abbild von mir. Und ich glaube, aus dem Grund, weil es ein Gott ist, den man einfach nicht fassen sollte. Ein Gott ist, wo alle Heiden kommen und einfach nur von ihm hören können. wo sich kein Bild machen können. Es ist kein Gott, den wir einfach nehmen können, tragen können, so ein, weißt du, den wir vergessen können, sondern es ist ein Gott, der ganz weit weg ist und doch ganz nah, so, der mächtig ist. So dieses Bild von Macht und Kraft und Autorität wollte er der Welt geben. Und deswegen hat er seinen Juden gesagt, so, hey, macht kein Bild von mir. So, ich bin ein Gott, den man einfach nicht mit Holz oder Papier fassen kann. Ich bin viel mächtiger und größer als das. Und aus der Parallelstelle wissen wir, also, warte, um 23? Nee, da müssen wir, das ist nicht, Vers 21. Und sie ließen ihre Götzen dort, David aber und seine Männer nahmen sie weg. Und Parallelstelle in, ich vergesse, in 1. Chronik oder so, so ein, steht halt, die nahmen sie weg und haben sie verbrannt. Vers 22. Aber die Philister zogen nochmals herauf und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Und David fragte den Herrn, da sprach er, zieh nicht hinauf, sondern umgehe sie und feile ihnen in den Rücken, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Und wenn du in den Wipfeln der Balsambäume das Geräusch eines Einherschreitenden hören wirst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir gezogen, um das Heer der Philister zu schlagen. Und David machte es so, wie der Herr ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Geba an, bis man nach Gesor kommt. Und das liebe ich an meinem Gott, an unserem Gott. So, das hat mich echt fasziniert. Weißt du, dass er immer alles anders macht. So, dass es unmöglich ist, so mit unserem Gott, egal was jetzt die Menschen sagen oder draus machen, aber es ist unmöglich, wenn du im Geist bist und einen Geist befragst und durch den Geist geleitet bist, so, dass du es immer gleich machst. Es ist absolut unrealistisch, so, dass es überhaupt eine Liste gibt, so wie evangelisiert man. Oder wie hat eine Gemeinde auszusehen. Ja, weil der Heilige Geist macht so und dann machst du das so. Was sagt uns die Bibel, das Neue Testament, so ein, der im Geist ist, so der ist wie Wind. Der im Heiligen Geist ist, der, man sieht nicht sein Kommen und Gehen, nee, der geht wohin er will, nee, der, man sieht sein Brausen, nee. Ja, ich suche es nachher nochmal, das ist ein toller Vers. Jedenfalls heißt es so, müsst ihr mir jetzt vertrauen, aber ich glaube, ihr kennt die Stelle. Sondern aber jemand, der im Geist ist, so, der ist einfach nicht fassbar. So, der ist mal da und mal da. So, und ich kenne das so, den Einsatz, da gehen wir raus und wir haben alles durchgeplant und alles wird so laufen, wie wir es geplant haben. Und der andere Einsatz, so wie der letzte, ha? Hast du es? Lies mal vor.
Der Wind weht, wo er will und du hörst den Laut nicht und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Du bist jeder, der auf dem Reifen kommt.
Hammer, das ist auch. Ne? So soll man sein. So nicht durchstrukturiert, total unorganisiert. Nee. So, aber weißt du, wir sollen so sein, so offen und sensibel dafür, dass der Heilige Geist uns leitet. Und das bedeutet, wir können nicht sagen, so sieht es nun mal aus, der Jahresplan für Carrie Chappell Gurlitz für Jahr 2011. So, man kann sowas gerne machen. Ne? Und ich glaube, das ist doch wichtig und gut, so irgendwie eine Struktur zu haben und irgendwie, man ist nicht meine Gabe, ich weiß, man sieht das nicht so viel bei mir, so, aber ich finde es gut. So, ne? Nun mal so. Aber dafür schickt Gott andere Leute in die Gemeinde, die haben die Gabe. Und dann müssen sie sich halt einbringen. Und dann ist es da, was mir fehlt. Weil ich bin ja nicht Carrie Chappell Gurlitz. So, und dann, weißt du, und aber man muss halt sensibel und offen sein, so, dass Gott einfach sagt, nö, machen wir jetzt nichts anderes. So, und der letzte Einsatz, das waren zwei Leute. Wir hatten vor, wir wollen die Gemeinde segnen, jeder einzelne von euch, so, und machen ein Barbecue hier mit Lobpreis und Gebet und richtig intensiv und schön, lange Zeit, die zwei kennenlernen und so weiter. Keiner war da. Also ihr wart alle unterwegs, ne? Also nicht, ich habe keinen Bock, sondern es war halt, jeder war irgendwo, ne? So, und was ist passiert? So, Gott hat ganz viele Leute geschickt, so die, für die ich ewig schon bete, so ewig, seit zwei Jahren bete, und nee, seit einem Jahr bete, so, die Jesus noch nicht kennen. So, das war der Hammer. So, das war, Am nächsten Tag wollten wir rausgehen, Straßenengel mit Zerstörung. Ich hab einen trockenen Mund. So, Gott sagt nein, ihr bleibt drinnen. So, dann hatten wir zu dritt so Zeit im Gebet und im Lobpreis, so in einer Gemeinschaft. Das war der Hammer, das war genau das, was wir gebraucht haben. Und am Abend schickt Gott den Nächsten. So, das sind im Endeffekt war es ein Riesensegen, mehr als, es war einfach der Hammer. So, hätte ich nicht auf Gott gehört und hätte gesagt, doch, wir gehen raus, wir haben es so geplant, so, ja, dann wäre einige Wunder nicht passiert. Und da sind Wunder passiert, in meinen Augen. Also es ist wichtig, dass wir einen Plan haben für unser Leben. Paulus sagt das auch der Gemeinde in Korinth, weil die sind total unorganisiert. Da schreit einer durcheinander im Gottesdienst und steht auf und der andere bellt und der andere fällt um oder was weiß ich. So, und benimmt sich total irre und verrückt. So, der eine fängt an, in Sprachen zu plappern und keiner versteht, was er will, weil keiner dabei ist, der die Gabe zu übersetzen. So, der andere fängt an, schreit einfach Prophetien rein, so, und der Typ, der da das predigen soll, so, kommt einfach nicht zum Predigen, weil alle einfach durcheinander sind. So, was zum Paulus sagt, hey, so soll es ja nicht sein, wir haben Gott der Ordnung, haltet Ordnung, Kirchen, Gottesdienst. So, es gibt eine Zeit für alles. So, unser Leben soll ordentlich sein, auch als Zeugnis, weil wir einen ordentlichen Gott haben. So, aber sensibel zu sein und bereit zu sein, so, dafür, dass Gott sagt, nee, wir machen es jetzt so, da steckt der Segen drin und das ist nicht leicht. Weil ich habe meine Vision, ich habe meine Träume, meine Wünsche, meine Pläne und ich will die gerne erfüllen. So, aber wir sind nicht hier, um uns zu erfüllen. Okay, Kapitel 6. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel. 30.000 waren es nur. Hört sich für uns viel an, ich meine, es ist halb Gold. Aber gegen die Philister war das, naja. 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Baale, Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn, der Herrscher, der über den Cherubim thront. Wisst ihr noch vom letzten Mal, die Philister haben die Bundeslade hier mit diesen säugenden Kühen wieder ins Land gebracht. Ne? So, die hatten die Bundeslade, haben es zur nächsten Stadt gebracht, ging da die Pest rum, dann zur nächsten Stadt, da die Pest, dann zur nächsten Stadt und die hat gesagt, hey, ho, ho. So, nee. Das Ding wollen wir nicht bei uns haben, so, schick das wieder nach Israel, soll da die Pest rumgehen. Und dann haben sie gesagt, so, naja, machen wir einfach einen Versuch, so, und wir nehmen, nicht Säugenkühe, wir nehmen hier Kälber oder Mütterkühe. Ach so, Frosch, jedenfalls sind sie wieder in Israel dann, und irgendwo wird jetzt gerade, was, 17 Jahre oder so, eingelagert. Bei irgendeiner Familie, irgendeinem Typen, den werden wir gleich sehen. War jetzt nicht so wichtig, sorry. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa, aber und Achio, der Sohn Abinadabs, lenkte den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus, da ist er, Abinadabs, weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio, aber der ging vor der Lade her. So, Mose hat Gott genau gesagt, wie man die Lade Gottes transportieren soll. Die soll niemals auf dem Wagen sein, so, die soll niemals von einer fremden Kraft, von Kühen oder so gezogen sein, sondern so ein Stamm aus den Leviten so, durfte nur die Bundeslade tragen. Sie durften die Lade nicht berühren, sondern da waren so eine Stange drin und dann mussten sie vorne 3 und hinten 3 oder 6, weiß nicht mehr, so, dann na, haben sie die Lade halt getragen. Wenn jemand die Lade angefasst hat, hat Gott gesagt, hey, den werde ich verfluchen, der wird sofort sterben. Da gucken sich halt von Philistern ab, weil die kamen auf den gleichen Trichter, warum soll ich das Ding tragen, so, wir können das auf den Wagen packen, das ist viel einfacher. So, hey, Gott hat vorgeschrieben, so, wie das auszusehen hat. Ja, und Und ich sehe das auch bei uns heute, so ein, bei Jesus vielleicht so ein. Das ist, ich glaube wirklich, dass das ein Riesenverlust und ein Riesenfehler ist für eine Gemeinde, wenn sie halt sagt, so, wir müssen uns die Welt angucken, wie die das machen, so, und dann werden wir das in unsere Gemeindestruktur reinbringen und dann werden wir das auch so machen. Weißt du? Sich in der Welt zu orientieren, ist gerade so das absolute Highlight. So, und dann siehst du den Pastor, der zur Bühne tanzen muss. So, oder der, weiß nicht, so ein, du siehst missionarische Einsätze. Weißt du, eigentlich ist der Christ nur noch so mehr ein Unterhalter. Ne? So ein, irgendwie ein Clown oder eine Pantomime oder ein Künstler. Und das musst du sein, ansonsten kannst du niemanden erreichen. Dann gibt es Strukturen und Programme, so wie es aussehen hat. Ich habe gehört, dass jetzt ein paar Gemeinden so Leute einstellen, die Statistiken, die haben mit Gott nichts zu tun, aber die sind halt gut in Statistik machen anscheinend. Und in jedem Fall werden die rausgeschickt in die Stadt und die fragen alle Leute so ein, hey, wie würdest du dir einen Gottesdienst vorstellen? So, wir werden den genauso umgestalten, ist unser Plan. So gibt es einen Film mittendrin oder irgendwie so Alkohol oder so ein paar Tänzerinnen oder was weiß ich, so sagt uns Vorschläge und so, wir nehmen alles dankbar an. So, wir werden unseren Gottesdienst bauen. Und die Gemeinden wachsen. So, die wachsen in der Welt echt groß und schnell. Ist klar. So. Aber das einzig Traurige ist so, wenn du einmal damit anfängst, und ich habe das schon gemacht, wenn du einmal damit anfängst, so Leute unterhalten zu müssen, damit sie zu Gott kommen, so, dann hast du das Problem, dass du immer Leute unterhalten musst, damit sie bei Gott bleiben oder im Gottesdienst bleiben. So, und ich habe da keine Lust drauf. Ich werde nie besser als Hollywood. So, weißt du, das sind die Besten der Besten in der Unterhaltung. So, weißt du, Gott hat mich nicht in die Welt gesetzt, um ein Clown zu sein oder ein Schauspieler. So, weißt du, die Leute sollen nicht auf mich sehen, sondern auf Jesus. Und mein Motto ist, und so hat mich der Heilige Geist gelehrt, vertraue in die kleine Kraft. Also vertraue in das Unscheinbare. So, weil da ist die wahre Macht. So, vertraue in den Heiligen Geist. Der ist ziemlich sanft und ziemlich leise. Vertraue in Gottes Wort. So, vertraue da drinnen ins Licht und in der Macht der Wahrheit. Vertraue da drinnen, so, dass konzentriere dich darauf, Jesus zu zeigen, nicht dich. Die Leute sollen nicht dich erkennen, sondern Jesus. So, wenn du rausgehst und in der Welt lebst und das und dein Ding tust, was Gott dir aufträgt, so, dann sollen die Leute nicht dich erleben. So, vertraue da drinnen, dass es kleiner reicht. So, hey, und ich habe das erlebt. So, die Wahrheit hat die absolute Macht und den absoluten Sieg über alles. Und das Coole ist, wir brauchen uns nicht zu stressen. So. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten und aus Zypressenholz. Mit Zittern, mit Harfen, mit Tamburinen, mit Schellen und mit Zimbeln. 30.000 Leute singen und tanzen da und haufenweise Musiker, muss ein Riesenfest gewesen sein. War bestimmt lustig. Und als sie zur Tenne Nachrons kamen, da griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder, die waren ausgeglichen. Also war irgendwie ein schlechter Untergrund. So, die Kühe reichen aus, die Lade ist am Kippen oder der ganze Wagen. Und Usa schreitet ein, so ein, ne, ich bin alt, so ein, ich rette die Bundeslade, ich rette Gott, so ein, und berührt die Lade. Dann brannte der Zorn des Herrn gegen Usa. Und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Also Gott ist da ziemlich hart. Ich glaube, wir werden Usa sehen. Ich glaube nicht, dass Usa in der Hölle ist. So, aber Gott wollte ein Zeichen setzen. Und hat ihn einfach aus dem Bild der Menschen weggenommen. Und gesagt, nee, du musst jetzt gehen. Das ist absolut nicht vertretbar. So. Aber David brannte darüber, dass der Herr mit Usa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Peres Usa. Bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor den Herrn an jedem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern er ließ sie beiseite führen in das Haus Odet-Edoms des Gaditas. Und das ist so cool. das ist so ein Gaditer. Und da wird er bestimmt gefragt, so, okay, wo wollen wir das unterstellen? Ist irgendeine Familie hier bereit, die Bundeslade so bei sich aufzunehmen? So, das ist doch der Hammer. Und der sagt, Bundeslade? Klar. Ich? Das Einzigste. Vers 11. Und die Lade Sam verblieb 3 Monate im Haus Obed Edoms des Gaditers. Und der Herr segnete Obed Edom und sein ganzes Haus. Das ist die Bundeslade, für die es nicht wissen, so ist einfach nur für eine bestimmte Zeit in der Menschenepoche so als Zeichen dafür, für Gottes Gegenwart. Da, wo die Bundeslade war, da war Gott, da hat Gott gewohnt. Ne? Die war immer ein Zelt der Begegnung, Mose war da so, und in der Bundeslade waren die Gesetze drin, so der Stock, der aufgeblüht ist, und das Manna, so ein bisschen Manna, eine Handvoll oder so. Das Gesetz, was den Menschen verurteilt zum Tod, so, weil er das Gesetz nicht halten kann. So, der Stock, das Tote, was auf einmal wieder vor Leben herauskommt, ne? So, und das Manna für Gottes Wort, was alle ernährt. So, das Gesetz, so sagt Gott, so bringt uns nur den Tod. Das Gesetz ist nur dazu da, nicht um uns gerechter zu machen, weil wir können es nicht halten, sondern einfach um uns zu zeigen, so, dass wir ein Sünder sind. Dass wir jemanden brauchen, der für uns eintritt, so, und der bezahlt. So, dass wir schuldig sind. Dafür ist das Gesetz da gewesen. Und das war alles, warum Gott 10 Gebote gegeben hat. So, und der Mensch war nicht fähig. Und Gott hat in diese Truhe geguckt, es war eine kleine Holzkiste mit Gold verziert, hat in die Truhe geguckt und hat Sünde gesehen. Ne? So, und er musste richten, weil er ein Richter ist. So, Sünde muss bezahlt werden. Aber darauf, auf dieser Kiste, kam ein Deckel. Und das war der Sühnedeckel, sehe ich dir. So, weißt du, und der Sühnedeckel, wissen wir jetzt, ist wer? Die Gerechtigkeit von Jesus. Jesus ist das Lamm, das für uns geschlachtet wurde. So, er ist der uns bedeckt hat. So, jetzt können wir seine Herrlichkeit anziehen. Gott sieht nicht mehr unsere Schuld, weil die ist bezahlt, die ist nicht mehr da, sondern er sieht seinen Sohn. Er sieht nur noch die Gerechtigkeit von Jesus in uns, weil wir ihn angenommen haben. Er ist unsere Sühnedecke. Und auf diesem Sühnedeckel saßen die zwei Engel, die Cherubim, die aufeinander geklopft haben, oder auf den Deckel, was nicht. Einfach als Zeichen, so ein Gott ist noch höher als die Engel, so wie es hier irgendwo stand. Der Herr, Name, ach ja, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn, der Herrscher, der über den Cherubim thront. Gott ist einfach über jedes, über alles. Und Gott hat gesagt, ich werde euch diese Bundesplatte geben und da, wo die ist, da bin auch ich. Da könnt ihr mir begegnen. Aber nur bestimmte Leute dürfen in dieses Allerheiligste rein. Ne? So, und einmal im Jahr ein bestimmter Hohepriester, also der Hohepriester, einmal im Jahr durfte da rein. Also das Ding war schon was echt Wertvolles. Und wir können... Also Gott hat gesagt, fasst mich nicht an, weil ihr werdet sterben. So, ja, wenn du Sünder bist, wenn du nicht freigekauft bist, so, wenn du geplagt bist so, mit dir selbst noch, ja, dann bist du schon gerichtet. So, dann wirst du sterben. So, dann bekommst du deine Strafe, weil Gott ist gerecht. So, und der kann nicht sagen, na, bei dir mache ich eine Ausnahme, dann wäre er nicht mehr gerecht. So, weißt du, und du kannst Gottes Herrlichkeit nicht sehen und nicht fassen. So, wenn du errettet bist, wenn für dich bezahlt ist, so, hey, dann bist du diese Bundeslade geworden. Und Gottes Herrlichkeit, weil Gottes Herrlichkeit in dir wohnt. Hey, wir sind der Tempel vom Heiligen Geist, der wohnt in uns. Wir sind heilig, wir sind geheiligt durch den Heiligen Geist. Wir sind die Bundeslade. Deswegen gibt es auch keine Bundeslade mehr. Die Herrlichkeit Gottes wohnt jetzt in uns. Und wenn du gastfrei bist und den Christen aufnimmst, dann wird dein Haus gesegnet sein. Weil Jesus, du nimmst Jesus auf. Jesus sagt, hey, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mich besucht, als ich krank war. Ihr habt mir zu trinken gegeben, als ich durstig war. Und da redet er nicht von sich, sondern von den Gläubigen. Ne? Also alles, was du deinem Bruder oder deiner Schwester tust, das ist dir Jesus. Vers 12. Als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed, Edoms und alles, was er hatte, gesegnet, um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed, Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger, und jetzt tragen sie die Lade, so wie es sein soll, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, da opferte man ein Ochsen und ein fettes Schaf. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her, und David war mit einem leinen Ephod umgürtet. Also David hat anscheinend nochmal Bibel gelesen und hat gesagt, ups, müssen wir tragen, okay. Und das war eine richtig lange Party. Überleg mal, 6 Schritte und dann erstmal eine Pause und dann erstmal eine Ochse schlachten und ein fettes Schaf und alle tanzen da wie wild. Und David tanzt mit aller Kraft, also total impulsiv, mehr geht nicht. Das war ein langer Weg. eine Riesenparty. Ein Riesenfest für alle. Jetzt machen sie es im Geist. Jetzt machen sie es im Willen Gottes. Weißt du, wenn wir uns nach der Welt richten und wenn wir das verlassen, was wir hier haben und den Weg, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat, so vertraue auf mich und nicht auf Kraft. Vertraue auf meine Weisheit und nicht auf die Weisheit der Welt. Wenn wir das verlassen und uns Wagen bauen und zu faul sind zum Tragen und da Rinder dran spannen oder so, ne? Um Gottes Herrlichkeit durch die Welt zu tragen, das endet irgendwann, da ist kein Segen da. Wenn wir gehorsam sind und vertrauen, dann ist es ein vollkommener Gottesdienst, den wir haben werden in unserem Leben. Jesus sagt, unser Leben ist ein Gottesdienst. Jeder Tag ist ein Gottesdienst. Egal, ob wir jetzt uns treffen oder nicht, unser Leben ist ein Gottesdienst. Und den sollen wir Gott zur Ehre feiern. Ne? Vollkommen. 6 Schritte, 6 Tage hat Gott für was gemacht. Und am 7. hat er geruht. Und wie ich am Sonntag schon gepredigt habe, 7 Tage ist die Vollkommenheit. 7. Nicht 6. Wenn wir vollkommen werden wollen in Jesus, und ich rede davon nicht, dass wir Gott sind und ne, wir werden immer lernen, ist klar. Aber Paulus spricht auch von dieser Vollkommenheit in Jesus und die sollen wir anstreben. Dieses Erwachsensein endlich in Gott. Wenn wir diese Vollkommenheit haben wollen, dann müssen wir bis zum 7. Tag glauben. Unsere Werke machen uns nicht gerecht. Und egal was wir tun und wie viel und wie schön und wie viele Leute auch dadurch zu Jesus kommen, trotzdem bist du ein unvollkommener Christ. Vollkommen werden wir erst dann, wenn wir ruhen können in Gott. Unser Christsein ist erst dann vollkommen, wenn wir unsere Ruhe mit Gott haben, unseren Frieden haben. Wenn wir jeden Tag und jeden Schritt, den wir tun, den Frieden haben mit ihm. Wenn dann nichts mehr zwischen uns ist. Wenn wir geleitet sind und direkt sind. Unser Sabbat. Jesus hat gesagt, jeder Tag ist jetzt Sabbat. Es gibt nicht mehr einen Sabbat. Es gibt nur noch den Sabbat. Ich bin eure letzte Sabbatruhe, sagt Jesus in dem Priorbrief. Weißt du, vollkommen können wir nur sein in der Ruhe, in der Gnade. Und dadurch müssen die Werke kommen. Und wie ist es, wenn wir auf Gott vertrauen? Weißt du, es wird geschlachtet. Die gehen jetzt ganz anders. Wir haben Gottes Herrlichkeit So, die halten sich an das, wie Gott gesagt hat, was ihm wichtig ist. So, und die gehen die 6 Schritte und dann entschlachten sie. Und jedes Mal, wenn du in der Bibel guckst, im Alten Testament, jedes Schlachttier, das du findest, ist Jesus Christus. Unser Schlachtschaf, unser Opfer. Ne? Das eine Opfer. Jedes Opfer, jedes Tieropfer, das jemals begangen wurde von Gott aus, so, das war nur ein Bild auf Jesus, nicht auf uns oder auf irgendwas anderes. Nur Jesus Christus. Er ist das eine Opfer, das gemacht werden musste, damit alle Vergebung finden und Zugang zu Gott. Das sind, wenn wir uns an Gott halten und unser Leben von ihm bestimmt ist, dann haben wir unseren Blick auf Jesus. Also jetzt tragen sie die Lade mit dem Blick auf Vergebung, auf Gnade. Ist vollkommen. Und nicht nur das, sondern jetzt geht die Party richtig ab. Da ist Freude da, da ist Musik und Lobpreis da. So ein, weißt du, das ist einfach komplett. Und wenn du dein Leben so führst, so wie die jetzt die Lade tragen, wenn du so Gott durchs Leben bringst, so ein, ja, dann wirst du genau das Gleiche finden in deinem Alltag. So eine Freude. Du einen Blick auf Jesus. So ein Blick auf die Ruhe, auf den Frieden, auf die Gnade, die er uns gegeben hat. So eine Menge Lobpreis, eine Menge preisendes Herz, das einfach nur Gott erhebt. So in aller Demut. Okay, machen wir weiter. Fette Schaf, ja, nicht lustig. David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und David war mit einem leinernen Ephod umgürtet. Also David zieht hier sein Königsgewand aus und zieht das Gewand von einem Priester an. Und im Hebräerbrief, glaube ich, steht auch so, dass wir jetzt Priester sind. Ne? So, wir sind ein Priestervolk geworden. So, es ist genauso, wenn wir durchs Leben gehen mit einem leinernen Ephod. Egal, welche Stellung Gott uns gegeben hat, wir sollen uns zu Dienern machen. In Wort und im Geist und im Opfer geben. So. Was ist denn David? Ist der mächtigste Mann von Israel und Juda? So. Aber demütigt sich so und macht sich gleich unter anderen, unter allen. So. Das ist ein tolles Bild. Genauso demütig war auch unser Jesus. So. Genauso demütig möchte ich gern sein. Weißt du, Gott sieht nicht mehr auf Ansehen. Für Gott sind jetzt alle von uns gleich. Und da ist egal, ob der eine Bundeskanzler ist, kommt nicht zu uns, Frau Merkel oder so, aber so ein, selbst wenn sie kommen würde, so ein, und einer, was weiß ich, auf der Straße lebt, so ein Görnitz hat, so ein, hey, für Gott haben sie die gleiche Position. So, es ist nicht mehr wichtig, wenn wir anbeten und in der Musik sind und im Preisen sind, ist es nicht mehr wichtig, welchen Rang Gott verteilt hat. Und Ränge sind wichtig, weil Gott hat die gegeben, wir müssen die an, denn sonst funktioniert es nicht. Jeder hat seine Aufgabe bekommen. Ne? So, aber in Sachen Preisen und Anbeten und so sind wir alle gleich. Ja, und das ist was Wunderbares. Und ich finde es so schade, dass es heute immer noch Orte gibt, so in Gemeinden, wo ich einen Schein brauche, um wirklich anerkannt zu sein, so, ne? Oder einen Mitgliedsbeitrag oder irgendeinen Tag, so dass es wichtig ist, welchen Rang jemand hat. Es ist absolut nicht wichtig. Paulus hatte den größten Rang für die Juden, die man haben konnte. Ein absoluter ein Hohepriester vom Hohen Rat. Ein Mann, der alles weiß. Ein Mann, wie er gesagt hat, der fast alles halten konnte. So jemand, der so gerecht war, gerechter können wir können nie seine Gerechtigkeit haben. So, ich habe euch alle schon reden hören. Wir sind alle nicht gerecht. So, weißt du? Aber hey, Paulus war das. Und Paulus kommt am Ende, kommt zu Jesus, ist gleich mit allen, egal von seiner Berufung her, und er sagt, hey, ich halte das alles für Dreck, was hinter mir ist. Ich gucke das gar nicht mehr an. Ich gucke nur noch nach vorne. So, all meine Titel, all meinen Namen, all das, was ich erarbeitet habe, all dieses Ansehen, was ich als Mensch hatte, ist nur Dreck. Und übersetzt ist es Scheiße. Also nicht Pupu, sondern wirklich das größere Wort dafür. So, ich sage einfach Dreck. So. Und da siehst du schon Paulus im Herbst, so was er sagt, so, hey, haltet euch gleich. Haltet euch kleiner als den anderen. So, dann werdet ihr erhoben. Vers 16, als Pilatus Herrn gerade in der Stadt Davids kam, da schaute Michal, ne, Davids erste Frau, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Frau, typisch. Und sie brachte die Lade des Herrn hinein und stellte sie an ihren Ort, in das Feld, das David für sie aufgeschlagen hatte. War natürlich eine schatzende Frau. Ist das nicht toll? Ich meine, hey, ich gehe durch die Welt und rede von meinem Glauben. Und da gibt es immer Leute, die mich dann einfach verachten oder sich lustig machen. So, weißt du, das ist einfach egal. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und Friedensopfer vollendet hatte, da segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscher. Und er ließ dem ganzen Volk, der ganzen Menge Israels, Männer und Frauen, jeden einen Brotkuchen, einen Backekuchen und einen Rosinenkuchen austeilen. Dann ging das ganze Volk fort, jeder in sein Haus. Als dann David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach, welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. Total hochnäsige Zicke, Mann, ich, keine Ahnung, der tut mir echt leid. Schon halt eine richtige Prinzessin, so, ne? Nein, ich bin so glücklich für den Vers, wo Gott schreibt, so, ich will den Dummen. Den Dummen will ich haben, so, den suche ich mir aus, so. Damit die Weisen der Welt zunichte werden, so, damit sie merken, wie blöd sie sind. So, und ich suche mir den Schwachen aus, so den, den sich niemand erwählen würde, vom Logischen her. So, einfach um meine Stärke zu zeigen. So, für den Vers bin ich super dankbar. So, hey, wenn du deinen Glauben offen in der Welt gibst, so, dann siehst du und hörst dich nicht an wie ein Prinz oder eine Prinzessin. Ne? Wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Hey, unser Vater ist der König. Der König der Könige. So. Aber für die Welt sind wir töricht und dumm. Weißt du? Und wenn du Menschenfurcht hast, so, dann ist dir das wichtig, was die Menschen denken. So, und dann wird dein Leben sich nicht darum drehen, was Gott sagt und wie Gott ist, sondern dein Leben sich darum drehen, was die anderen sagen. Ja. Ich kenne Ärzte, die sich drehen und wenden, so wie eine Schlange, so mit ihrem Glauben und ihrem öffentlichen Auftreten, so, weil sie Angst haben oder als Ding nehmen, naja, ich bin Arzt, ich habe einen Namen, wenn ich hier mich oute als Christ, so dann, ne, so, dann kommt keiner mehr. Ich habe schon Ärzte kennengelernt, so, die sich outen als Christ. Und dann kommen sie gerade erst recht. So. Weißt du, wenn dir wichtig ist, was die Menschen denken, dann wirst du ein Auftreten haben wie eine Prinzessin oder wie ein Prinz. So. Hey, David tanzt ja und wir wissen, dass er nackt war. Ne? So, und zeigt seinen Charme, so, er entblößt sich, so, und weil er einfach nur voller Euphorie ist, weil er nur auf Gott guckt. So. David sprach zu Michael, vor dem Herrn, der Herr, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn und über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, da will ich mir Ehre erwerben. Er sagt so, hey, na, wenn das so ist, ich will noch kleiner werden. So, in deinen Augen werde ich noch dümmer aussehen. So, aber bei denen, die unterwegs sind und auf Gott sehen, so, da werde ich Ehre haben. So, hey, unsere Ehre liegt bei Gott. Und das ist was Wunderbares. So, ein befreites Leben ist das so, wenn dir Gott reicht. So, ein gequältes Leben ist das, wenn du ja, gefangen bist so, von menschlichen Denken. So, du wirst nie zufrieden sein. Du wirst dir nur Gedanken machen, was denkt der andere über mich. Aber befreit bist du, wenn du weißt, hey, in Gott bin ich geliebt, in Gott bin ich alles. Ich bin bei dir, ich habe meinen Frieden, was will ich mehr? Mir ist egal, was die anderen denken. Solange ich auf dich sehe und dir folge, vertraue ich darauf, dass du einfach alles um mich herum festmachst. So, dann stehe ich sicher. So, hey, dann ist man frei. Und das ist was du lernen müssen. Das heißt Veränderung. So, das heißt, wie er sagt hier, ich will noch geringer in meinen Augen werden. Das heißt, sich selbst demütigen. So, vergessen, welche Position man hat. Er war König. Und zu vergessen, welche Position man hat und einfach nur so klein wie möglich zu sein, einfach nur, weil man Angst hat vor Gottes Größe. So, ja, das ist wahre Freiheit. Mann, und ich würde gerne mal nackt tanzen. Aber mache ich nicht. Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Und damals war es eine echte Demütigung und von Gott eine Demütigung. So hat man damals gesagt, so, wenn eine Frau kein Kind geboren hat. So, es war schon eine Schande, wenn sie nur eine Tochter geboren hat und keinen Sohn. Aber eine Riesenschande, wenn die Frau überhaupt kein Kind zur Welt bringt in ihrer ganzen Lebenszeit. Ich sage, Gott ist der, der im Endeffekt demütigt. Und Gott ist der, der im Endeffekt erhöht. So. Hey, und ich will, dass Gott mich erhöht. So. Wenn ich darauf vertraue, dass Menschen mich erhöhen, und dann habe ich ein Problem, weil dann werde ich mich ab jetzt nur noch damit beschäftigen müssen, wie kann ich denn den Menschen gefallen und niemanden auf den Schlips treten. Und was kann ich sagen und wie kann ich es sagen? So. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So. Ich will, dass Leute herkommen, die Gott noch nicht kennen und von Gott hören. So langweilig das für sie ist und so unerträglich eine Stunde da zu sitzen. So, ja, aber ich habe überhaupt keinen Stress. So, weil entweder gefällt ihnen, was sie hören und es zieht sie zur Wahrheit, so, oder sie gehen. So, wir sind nur hier, um Jesus zu zeigen. Und wenn irgendjemand Jesus langweilig findet, so, dann ist es nicht mein Problem. So, wir sind nicht hier, um uns zu zeigen. Und David musste das lernen. Und es ist cool, einfach zu beobachten, wie David das lernt. So, klein zu sein und Gott groß werden zu lassen. So, Herr Michal war in ihren Augen richtig toll. Und halt eine Prinzessin. So, ja, in Gottes Augen war sie nichts. Ich möchte groß sein, in Gottes Augen. Ja, ich danke dir, so, dass du groß bist. Ich war so groß, dass es mir echt oft einfach Atem verschlägt. Dass ich mich gedemütigt und gebeugt fühle, wenn du dich sehen lässt. So. Aber dass ich auch voller Freude und Frieden bin. Und ich danke dir, dass du du uns nimmst und liebst, so wie wir sind, und dass dir diese Schwachheit reicht. Wir wollen dir folgen. Wir wollen dir vertrauen. I've heard so many songs, listened to a thousand tongues, but there is one that sounds above the Na dann, du weißt es. Amen.
Amen.